This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist Dienstag, der 20. September. Wie immer hört ihr Doppelpass live on air, so live, dass unsere beiden Studiogäste direkt vom Trainingsplatz hierher gekommen sind. Nico Segert und Daniel Di Gregorio. Hallo euch, hallo ihr beiden.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Ja, die beiden sind wirklich tatsächlich gerade die Tür reingekommen. Die haben noch auf dem Trainingsplatz gestanden mit der Mannschaft, mit der U23 und müssen jetzt nur kurz verschnaufen, nehme ich an. Haben frisch geduscht, das ist angenehm für uns hier drin. Genau, sind einige Fragen für die beiden gekommen. Erstmal ist es wunderschön, dass hier zwei ehemalige Waldhof, ja, soll man Legenden sagen, aber zumindest zwei wirklich wichtige Spieler für uns diese schöne Aufgabe übernommen haben, die U23 zu trainieren. Beim Daniel war das erst Anfang der Saison klar. Das kam relativ überraschend, glaube ich, über Mannheim 24, glaube ich, war der Erste, der es berichtet hatte oder sowas.
Ja.
Und dann auf der Homepage eben. Daniel, wie kam es zum Engagement?
Wie kam es dazu?
In erster Linie, ich habe mich damals noch in Homburg arg verletzt gehabt. Mhm. Und ja, als Spieler macht man sich natürlich Gedanken, wie es dann weitergeht. Relativ früh, sage ich mal, nach der Verletzung kam dann auch der Kontakt zum George, auch zum Nico. Und wir haben uns auch nach der Verletzung, ich glaube, das waren dreieinhalb Monate später nach der Verletzung, getroffen gehabt. Und wir haben natürlich darüber gesprochen gehabt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ja, ich war eigentlich Feuer und Flamme. Hab Lust gehabt, vor allem, weil ich die Jungs auch kenne, ja, vor allem mit Nico noch zusammen gespielt habe. Und ja, es war natürlich einfach, sage ich mal. Und deshalb ja, bin ich jetzt hier und freue mich natürlich, mit den Jungs und vom Staff zu arbeiten.
Okay, darf man denn fragen? Ich habe mich vorher schlecht informiert. Wie alt bist du mittlerweile eigentlich?
30.
30, also noch relativ jung und eigentlich in einem guten Fußballeralter noch. Der Nico ist noch ein bisschen jünger, gell?
28,
den hat auch eine Verletzung damals ganz schön
ausgemacht. Ja, ich hatte Schambeinverletzung damals.
Genau,
ja.
Also ich erinnere mich noch, wie ihr beiden hier saßt, der Kenan Kutschak zu uns noch gesagt hat, eigentlich haben wir den Nico geholt, oder du hast es glaube ich auch gesagt, eigentlich haben wir den Nico geholt und den Marcel haben wir halt dazu bekommen oder so, damals aus Mainz, ne?
Genau. Ja. Und ich war dann relativ schnell nur verletzt und hatte ein bisschen die Seuche. So ist es im Fußball, hat man Momentum auf der Seite, Marcel hat sich super entwickelt und dann ja, weiß ja jeder, wie es dann gekommen ist. Und Dani war auch dann, ist im selben Jahr gekommen, damals von Eintracht 2.
Und mit dieser Schambeinverletzung, wie kann man sich das vorstellen, weil es war ja wirklich unheimlich langwierig, ich glaube, ihr habt auch lange gesucht, an was es dann tatsächlich dann liegt.
Ja, ich wurde operiert und es hat auch nichts gebracht und dann war ich irgendwann in München und dann hat auf einmal eine Behandlung angeschlagen nach 1,5 Jahren. Davor war ich sehr lange in Reha hier und es hat irgendwie nie was gebracht und Schambein sagt ja jeder, ist sehr komplex, bei dem einen hilft das, bei dem anderen das, du weißt nie ganz genau, wo du stehst oder ob es jetzt weggeht und bei mir hat es sich halt ewig lang gezogen, was natürlich sehr bitter war, aber kann man jetzt im Nachhinein nicht mehr ändern.
Genau, das ist manchmal einfach ein Pech für den einen, also wir haben das ja beim Dennis Franzin auch erlebt, der hatte ja auch das Pech mit den Verletzungen. Ich möchte aber mal darauf zurückzukommen, auf deinen Einstieg als Trainer bei der U23, der war ja sensationell. Also ich hab mir das nochmal nachgeschaut, die ersten 6 Spiele, 6 Siege, 22-3 Tore, also besser geht's ja nicht. Hast du da irgendwie gezaubert oder wie ist es vonstatten gegangen?
Nee, bei uns in der Liga gibt es keine Dopingkontrollen, deswegen haben wir das dann gleich ausgenutzt. für mich war klar, ich habe in der Hinrunde noch mit den Jungs gespielt, da hatten wir auch sehr viele Verletztenausfälle. Da war ich, glaube ich, noch der einzige ältere Erfahrene, der noch zur Verfügung stand. Dass in der Mannschaft viel mehr Potenzial steckt, das habe ich denen dann auch gleich am Anfang gesagt. Und dass wir gleich eine Gewinnermentalität entwickeln müssen. Wir hatten dann auch das Glück, dass wir in der Rückrunde fast keine Verletzten hatten von den Stammkräften, haben dann mit Jan Just hinten nochmal einen Stabilisator in die Abwehr bekommen von den Profis. Und dadurch, dass der Kader oben sehr, sehr voll war, war dann auch Ono Inlicivci oder Mo Guaida öfters mal bei uns dabei. Plus die Achse, die dann auch funktioniert hat und nicht verletzt war. Und da hatten wir einfach eine super Truppe und hatten dann, ja, so wie es ist, wenn man ein paar Spiele gewinnt, kriegt man mehr Selbstvertrauen, dann nimmt es so seinen Lauf. Und da hat uns eigentlich nichts mehr aus der Bahn gebracht. Und da haben wir dann, selbst wenn wir mal ein Spiel haben wir dann verloren zu Hause gegen Hettesheim, haben wir direkt wieder gewonnen. Also das war auch echt sehr stabil und hat auch riesig Spaß gemacht.
Ja, auch gegen starke Gegner wie VfR Mannheim und auch gegen Spielberg habt ihr, glaube ich, Unschäden geholt.
Genau, da haben wir in Spielberg noch in Unterzahl 50 Minuten gespielt und ohne Profis. Und das war auch richtig stark von den Jungs. Also da war echt top, ja.
Ist ja eine recht interessante Verbandsliga, ne? Mit, also wirklich VfR Mannheim, Waldhof Mannheim 2, Spielberg, sagtest du gerade.
Astoria Waldorf 2.
Also Waldorf 2, da sind schon ein paar auch ganz große Kaliber dabei. Also gerade Waldorf, die wahrscheinlich auch von oben als Spieler dabei haben. Weil du es gerade angesprochen hattest, oder weil der Nico das gerade angesprochen hatte. Das ist eine Frage, die mich unheimlich interessiert. Ihr kennt es beide als Spieler. Man ist verletzt, kommt zurück und spielt erstmal der U23, um sich wieder ranzukommen. Wie ist es so als Spieler, in so ein bestehendes System reinzukommen? Mit anderen Spielern wird man da wohlwollend aufgenommen oder denken die anderen dann vielleicht, wenn man den Stammplatz von jemandem wegnimmt, jetzt wird mir da einer vorne dran gesetzt?
Naja, ich kenne es auch damals von Mainz noch, als ich junger Spieler war, dann bist du die ganze Woche in der A11 und auf einmal wird dir dann ein Profi vorgesetzt. Natürlich ist das dann bitter und enttäuschend. Ich glaube, die Hauptsache und das Wichtige ist, dass dann das Trainerteam mit dir spricht und dir das erklärt, dass es nichts mit deiner Leistung zu tun hat, wo du dich weiter verbessern kannst, einfach da kommuniziert wird. Wenn da einfach dir jemand vor die Nase gesetzt wird und du, dann ist es auch für Junge schwer und dann ist es manchmal auch so, dass die dann sich einen Kopf machen oder irgendwie auch hängen lassen oder irgendwie unzufrieden sind, obwohl sie es eigentlich gar nicht müssten, weil sie normal spielen würden. Und das ist dann unsere Aufgabe, mit denen zu reden. Und das ist halt einfach, das Los in der U23, dass dann halt mal auch Spieler von oben, dafür ist sie auch da, Einsatzzeit bekommen, weil sie verletzt waren oder vielleicht irgendwie gerade hinten dran waren und der Cheftrainer denen mal Spielpraxis geben möchte. Dann ist das so, das müssen die akzeptieren. Dafür haben sie halt einen Unterbau bei einer Profimannschaft.
Und Daniel, du kennst das auch, du warst ja auch öfter mal verletzt. Wie war es für dich so, in der U23 dann bei Waldhof zu stehen?
Ja, stimmt. Ich glaube, ich war zweimal bei der U23. Ich glaube, da war ich auf dich von Kreuzbandgeschichte.
Türkspor Mannheim habe ich dich gesehen, glaube ich, gell?
Ja, richtig. Das andere Spiel, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber auf jeden Fall war das ein Heimspiel. Und klar, natürlich, wenn du halt lange verletzt bist und musst du dich natürlich auch für die U23 auf die Spielpraxis auch dann sammeln. Hat mir auch gut getan, oder es ist natürlich immer auch nicht einfach. Derjenige, der natürlich von oben runterkommt, ist immer noch Einstellungssache, sage ich. Aber damals wurde ich gut aufgenommen. Wenn es vom Spielertyp her ist, wenn einer Lust und Laune hat, richtig Bock auf Fußball, dann ist es egal eigentlich wo.
Und gerade Mogo Aida zum Beispiel, der auch in zweite Liga in Sandhausen möglicherweise auch mit deinem Bruder gespielt hat, ne?
Richtig, ja.
Wie war das für den dann tatsächlich, abgeschoben zu werden in die U23?
Abgeschoben war es ja nicht. Er war komplett im Trainingsbetrieb oben. Aber was mich sehr beeindruckt hat auch, ich muss sagen, die Jungs, die runterkamen, die haben sich immer astrein verhalten. Unsere Jungs haben die auch sehr geschätzt, weil die sich auch immer komplett reingehauen haben. Und deswegen haben die das auch honoriert. Wenn einer vor die Nase gesetzt wird, der dann keine Lust hat, dann ist es doppelt bitter und ist auch schwer dann als Trainer das zu argumentieren. Aber die waren so motiviert und die haben mich dann teilweise mittwochs angerufen, kann ich bitte bei dir spielen, ich habe Lust zu kicken. Und dann war das für mich natürlich so, ja klar, super, und die Jungs haben das akzeptiert, haben sich gefreut über die Verstärkung und dann war das eine Win-Win-Situation.
Genau. Ist es eigentlich auch angedacht, dass du eventuell, wenn du wieder fit bist, auch mal als Spielertrainer, spielender Co-Trainer sozusagen, bei der U23 einsteigst?
Das haben mich echt viele Leute gefragt, jetzt auch hier im Umkreis, aber eigentlich ist das ja nicht gedacht. Ich will die Jungs von außen jetzt unterstützen. Das, was ich gelernt habe als Spieler, will ich das dann auch quasi auch weiter vermitteln, dann außerhalb vom Platz. Ich kann sagen, ich mache ab und zu mit im Training, da kitzelt es natürlich noch ein bisschen, ja, aber ja. Es ist schon eigentlich die Aufgabe von außen dann, die Jungs zu coachen.
Okay. Du warst ja vorher in Homburg.
Genau.
Lange Zeit Liga-Konkurrent vom SV Waldhof. Zusammen mit dem Yannick Sommer.
Richtig.
Und war noch jemand dabei?
Oh, Yannick Sommer war da.
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber euch beide weiß ich auf jeden Fall. Wie war es so in Homburg im Vergleich zu Waldhof? Ist ja auch ein sehr traditioneller Verein im Saarland.
Genau, traditionell ja, aber es ist natürlich immer noch Welten, sage ich mal dazu, weil die Stadt lebt ja hier. Für den Fußball, sage ich mal, hier in Mannheim oder auch sehr beliebt. In Homburg oder im Saarland generell sind es halt die Vereine wie jetzt Saarbrücken oder dann auch in der Nähe wie Lautern. Da zieht es eher weniger an. Und klar, war es am Anfang für mich auch eine Umstellung. Ja, wenn ich halt hier im Training war, sind immer ein paar Leute gekommen, haben dann nach dem Training gequatscht. Und in Homburg war es halt sehr, sehr ruhiger, sage ich mal. Ja, da konntest du besser arbeiten, sage ich jetzt mal. Und du hast ein Umfeld, konnte ich mehr fokussieren, sage ich mal, weil auch nach dem Training waren immer so die Ablenkung. Ja, war am Anfang auch ein bisschen schwer, sage ich, weil es so dieses Gewohnheit, ey, nach dem Training kommen die Kids, kommen auch nochmal dazu nach dem Training, haben gerne natürlich mit den Profis in Anführungszeichen mal auch spielen können. Ja, aber trotzdem war auch 4 Jahre jetzt in Homburg, hatte ich auch dort eine schöne Zeit. Und jetzt bin ich jetzt hier in Mannheim wieder.
Cool, dann kommen wir doch zur U23 mal zurück. Wir hatten ja seitdem du den Trainerjob übernommen hast, nachdem der Corciano gegangen ist, hast du ja eine sensationelle Serie hingelegt und auch sonst, auch nach dieser einen Niederlage ging es dann weiter in dieser Art und Weise. Jetzt haben wir natürlich alle so, die Außenstehenden, so ein bisschen die Hoffnung, dass das sogar vielleicht noch was geht dann in der nächsten Saison, also in der jetzigen Saison. Lief nicht ganz perfekt, ein paar unglückliche letzte Minute, Gegentor in Eppingen jetzt, glaube ich. Aber wie schätzt du die Situation ein oder wie schätzt ihr die Situation ein?
Ja, wir hatten natürlich mit dem Auftakt in Kirlach, wo wir zwei unnötig mit Eigentor und Torwartfehler sehr bitter in die Saison gestartet sind, was natürlich sehr blöd war, plus jetzt mit Epping Last Minute 90 plus 4 und 83. wo wir uns mit zwei Standards den Sieg nehmen lassen. Ich denke, wenn du die 6 Punkte mehr hast, dann sieht alles gut aus, dann stehst du da auf Platz 4, 5 und hast 3 Punkte nach auf dem zweiten Platz. So sieht es natürlich jetzt so aus, Punkte liegen lassen, Rückrunde, wurdest du Zweiter, hast überragend gespielt und Punkte geholt. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir haben mit Jan Just, der in der Rückrunde komplett gespielt hat, und Sören Lippert, der ist zu Nötting in die Oberliga, unsere Achse hinten verloren. Mit Edu Mamuti haben wir einen Spieler nach Waldorf 2 verloren, der auch Vizekapitän auf der 6 war. In der Rückrunde hatten wir ausschließlich öfters den Onur und den Mo dabei. So, und die Spieler sind weg. So, jetzt kamen junge Spieler dazu. Von den Profis hatten wir bisher nur, außer Jojo Dörfler, der einmal runterkam jetzt letzten Spieltag, hatten wir noch keine Unterstützung. Lucien kam noch dazu, der Torwart. Da ist es natürlich klar, das ist eine junge Mannschaft. Hast du auch gemerkt, jetzt gegen Zutzenhausen dann auf einmal Kapitän, Vizekapitän, 8 Spieler insgesamt gefehlt haben. Stürmer, Flügelstürmer, noch Stabilisator auf der 6, das merkst du halt brutal. Und das ist dann natürlich klar, dass wenn du dann nicht dieses Glück hast, ohne Verletzten auszukommen, plus diese Stabilisatoren weg, dass du dann vielleicht nicht diese gleiche Punkteausbeute hast wie jetzt in der Rückrunde. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass wir ambitioniert sind, auch oben mitspielen wollen, und ich denke auch mit dem Kader, dass weiterhin noch möglich ist.
Das heißt, ihr habt schon so ein langfristigeres Ziel, auch oben anzugreifen. Also vielleicht muss jetzt vielleicht nicht diese Saison gleich passieren, aber das ist schon euer Ziel.
Naja, grundsätzlich ist ja unsere Aufgabe, erstmal die Spieler auszubilden. Das ist das A und O. Und wenn wir Spieler irgendwo in die Regionalliga oder höhere Ligen bringen, ist das unser erster Job, und dann haben wir unseren Job einigermaßen ordentlich gemacht. Wenn wir natürlich dann mit der Mannschaft gesamtheitlich erfolgreich spielen, erhöht es auch die Chance, für die Einzelnen hochzukommen. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Trotzdem ist es so, dass ich denke, dass das Waldhof auch so ambitioniert sein sollte, da mit der zweiten Mannschaft auch eine gute Rolle zu spielen. Vom Budget ist es halt auch so, dass andere Mannschaften da viel mehr investieren, um aufzusteigen, muss man auch ehrlich sagen.
Ja, das kann man ja auch sehen. Also wenn man sich jetzt so ein bisschen mit der Liga beschäftigt, also wir sind ja auch öfter mal bei der U23 mit dabei, am Alstenweg, und dann sieht man schon Mannschaften wie VfR Mannheim, aber auch Hettesheim oder letzte Saison Mutschelbach, die spielen jetzt in der Oberliga auch oben mit. Mhm. Ne? Daran sieht man, wie stark eigentlich die Liga letzte Saison auch war. Ne? Da ist es also für mich persönlich schon klar, dass ich nicht erwarten kann, dass ihr aufsteigt. Aber langfristig wäre es wahrscheinlich schon gut, auch dass die Differenz zwischen der U23 und der ersten Mannschaft nicht so groß ist, oder? Kann man das so sagen?
Das denkt man ja, das ist natürlich dann aber auch der die Sache vom Verein, was möchten die? Also das ist nicht unsere Aufgabe, das Ziel da vorzugeben vom Gesamtverein. Wo wollen wir mit der ersten Mannschaft hin, wo wollen wir mit der zweiten Mannschaft hin? Das ist nicht unsere Baustelle. Wir geben intern aus, was wir mit den Jungs, was wir erreichen wollen, wo unsere Baustellen sind, was unsere Steps sind, das, mit der gesamten Mannschaft, aber auch individual, taktisch oder auf den Einzelspieler, wie wir sie verbessern, was da unsere Ziele sind. Aber das muss dann der Verein für sich entscheiden, wo wollen wir mit der zweiten Mannschaft hin.
Okay, und die U19, für die ist es ja auch mal interessant, wurde früher schon mal gesagt, ne, dass man, wenn man nicht direkt in den Profibereich kommt, dass man eben guten Unterbau hat und das wahrscheinlich dann schon eine Liga höher, Oberliga, ist dann schon interessanter als die Verbandsliga oder sowas. Ne?
Klar, auf jeden Fall. Man muss aber auch dazu sagen, dass gerade jetzt bei uns die Jungs, die aus der Oberliga kommen, es bei uns in der Verbandsliga auch schwer haben, gleich direkt Fuß zu fassen. Also das merkt man auch. Da ist jetzt der Flo Butcher, der auch bei den Profis trainiert, der bei uns spielt, Phil Krischer und Emre Solak, Mehmet Yaman. Du merkst bei den Spielern einfach, Die brauchen eine gewisse Zeit, um sich auch an diesen Herrenfußball und dass da auch mal dazwischen gehauen wird und dass es vielleicht auch mal nicht nur über Spielen geht, das merkst du denen auch an. Und nichtsdestotrotz wäre es natürlich klar, Oberliga ist besser, aber man muss auch sagen, unsere U19 spielt auch in der Oberliga. Man merkt jetzt schon, dass der Schritt für manche, die da auch klarer Stammspieler waren, dann auch schwer ist in die Verbandsliga. Von daher.
Ja, was mir mal oder oft auffällt, U19-Spieler, die den Schritt im Profibereich schaffen, dass die körperlich oftmals schon viel weiter sind als die Spieler, die jetzt bei uns in der U23 zum Beispiel sind. Woran liegt das?
Gut, ich sage immer, die Anlagen, es ist immer das Erste. Ne? Wenn man halt schon von zu Hause oder die Genetik, sage ich mal, schon gut hat, die Voraussetzung ist natürlich einfacher als für jemand anderen, der nicht so die Genetik hat. Aber wichtig ist halt die Zeit, die man auch, sage ich jetzt mal, klar, Schule geht vor, ne? Aber wenn man wirklich auch Ziele hat, zum Beispiel jetzt auch, ey, ich will jetzt Fußballer werden, dass man auch danach der Zeit auch ein bisschen auch nutzt und sagt, ey, ich gehe jetzt was machen für mich, ich mache meinen Körper ein bisschen, trainiere ein bisschen auf, bereite mich vor für die zweite Mannschaft dann nächstes Jahr, weil ich weiß, okay, es geht dann wieder in den nächsten Step. Und ja, liegt natürlich auch alles an den Spielern dann auch halt. Ne? Das ist immer, wie ich sagte mal, die Einstellung, die muss auch da sein.
Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt auf die aktuelle Mannschaft mal ein bisschen zu sprechen kommen, mir ist aufgefallen, es gibt gleich zwei Lees. Sind die miteinander verwandt? Oder?
Nein, die sind nicht verwandt, aber die Frage kam schon öfter.
Kam auch schon öfter, okay. Und der eine hat ja auch schon ab und zu bei den Profis mittrainiert. Wenn ich so die U23 verfolgt hatte, gab es immer mal Spieler, die einem aufgefallen sind, wie der Hooker zum Beispiel, der viele Tore erzielt hat, oder Mikona war mir auch von da, ist aber jetzt schon, glaube ich, nicht mehr bei euch.
VfR ist er jetzt, der spielt am Sonntag bei uns.
Beim VfR, genau. Also, welche Spieler würdest du sagen, gibt es, die vielleicht den Sprung schaffen können, die besonders wichtig sind für euch?
Ja gut, jetzt bei der Vorbereitung war ja Volkan Rona dabei, Nils Anhölcher, der Flo Butcher, der aus der U19 jetzt direkt zu uns ist, Marc Lutz war schon dabei, die Torhüter waren dabei, gut, der eine Torwart, Luca Petretti, ist nach Worms gewechselt, dann in die Regionalliga, unser Torwart Olli Seitz war dabei, und klar, Patrick Hocker hat die Anlagen dazu. Man muss natürlich auch berücksichtigen, für die erste Mannschaft sind die Spieler, die U23-Regel erfüllen, da die Interessanten. Und der Patrick ist jetzt zum Beispiel schon 24, deswegen, oder unser Kapitän Kelmet Assisi. Aber von den jungen Spielern ganz klar ist es eigentlich auch Volkan Rona, Florian Butcher, der dann auch, wenn er sich bei uns auch ein bisschen an Herrenfußball gewöhnt und die Härte kriegt, Volkan habe ich erwähnt, und Marc Lutz sind so die Spieler, die da auch im Fokus sind. Chang Li, der sich super entwickelt, das sind so die Spieler, die im Fokus stehen. Die waren ja auch im Pokalspiel dabei jetzt zuletzt, trainieren da auch öfters regelmäßig oben, und wir sind auch rege im Austausch mit dem Profitrainerteam und die sehen die auch auf einem guten Weg, und von daher passt es auch.
Gibt es da eine Veränderung, also was jetzt den Austausch anbelangt? Und zwar, ich meine jetzt nicht nur zwischen euch und jetzt dem Cheftrainer, jetzt dem Neidhardt, sondern auch, gibt es auch eine Veränderung generell, dass man sagt, jetzt unter dem neuen Trainerteam bei den Profis hat sich irgendwie was verändert, die Zusammenarbeit zwischen Profis und U23 und auch U19 und so weiter?
Also da kann ich jetzt, glaube ich, nur sprechen, weil Dani jetzt letztes Jahr noch nicht dabei war. Ich hatte mit dem Paddy ein super Verhältnis, engen Austausch, haben uns im Anfang der Woche ausgetauscht. Das Ding war, die hatten halt einen relativ aufgeblähten Kader mit 28 Spielern, hatten dann diese Unzufriedenen, beziehungsweise die Spieler, die dann fast keine Rolle mehr gespielt haben, die dann bei uns gespielt haben. So war es halt für unsere jungen Spieler nicht möglich, die noch hochzuziehen. Deswegen waren einfach die Kaderplätze fürs Training zu. Das hat sich jetzt dahingehend geändert, weil der Kader oben kleiner geworden ist. Deswegen sind auch immer mehr Spieler von uns oben im Training dabei, werden auch für den Kader mitgenommen, weil die U23-Regel erfüllt werden muss. Von daher ist es natürlich für unsere Spieler schon besser jetzt. Vom Austausch her ist es genauso wie letztes Jahr. Also wir sind da im Austausch mit Tim Schork, mit Christian, mit Asif, dem Co-Trainer, tauschen uns da aus, wenn die dann kurzfristigen Spieler brauchen für eine taktische Einheit oder bezüglich Wochenende U23 bei uns spielen oder was sie für oben brauchen, U23-Regel. Von daher ist da jetzt kein großer Unterschied.
Ihr habt es ja gerade angesprochen, dass die Jugendspieler sich euch schwer, bei euch schwer tun. Sichtet ihr die Spieler schon für nächstes Jahr und gebt ihr den Jungs dann ein, zwei Tipps, wie, was sie schon mal machen könnten fürs nächste Jahr?
Letztes Jahr war es noch so, da gab es ja noch eine Scouting-Abteilung, da war ich ja selbst drin, als ich noch Co-Trainer war. Die gibt es jetzt nicht mehr. Nichtsdestotrotz ist es so, hauptsächlich gucken wir in unserer Liga, dadurch, dass wir auch viel Gegnerbeobachtung machen, Videos schneiden, um unsere Jungs auf die Gegner vorzubereiten. Dadurch sehen wir natürlich alle Spieler in unserer Liga. Und mit dem U19-Trainer, mit dem Serkan, sind wir im Austausch und gucken da, ob er gute Spieler kennt, die vielleicht für uns nächstes Jahr relevant ist. So sind wir auch auf ein, zwei Spieler für dieses Jahr gekommen, die bei uns dabei sind. Plus natürlich die eigenen Spieler aus der U19, da sind wir schon im Austausch. Aber gezielt, dass ich oder wir uns jetzt U19-Spiele angucken, so war es jetzt nicht.
Okay, und ist das normal, dass man in der Verbandsliga auch schon Videos macht oder ist das jetzt speziell bei euch?
Nee, das ist wahrscheinlich eher selten. Es ist einfach so, dass bei uns in der Liga mit Sport Total ist ein Anbieter, wo manche Vereine vertreten sind, dann kriegt man Material vom Gegner. Plus wir haben ein eigenes Team, die für uns filmen. Und so können wir den Spielern natürlich auch mal vom Spiel Szenen zeigen. Guck mal da, Stellungsspiel, taktisch, gruppentaktisch, individualtaktisch können wir zeigen, hey, da müssen wir besser werden oder bei Standards vielleicht die eine oder andere Variante. Und da können wir die Jungs gut vorbereiten, auch fürs Wochenende, aber auch in der Eigenanalyse. Und da wollen wir einfach den Jungs Profibedingungen bieten, weil wir auch Unterbau von einem Profiteam sind und machen uns da gern die Mühe. Und da hat man auch bei dem einen oder anderen schon gesehen, dass er dann, ja, wenn er es einfach vielleicht nicht nur kurz mal gesagt bekommt und sich die Szene gar nicht vorstellen kann im Kopf, sondern auch selbst es sieht. Und dann im nächsten Spiel hast du direkt gemerkt, ey, der macht das viel besser, der nimmt das an und da lohnt sich dann auch die Arbeit.
Das heißt, ihr habt euren Abwehrspielern schon ein paar Videos vom Ali gezeigt, vom VfR, oder?
Na gut, die kennen den, glaube ich, aus der letzten Saison, die meisten. Aber die Gegneranalyse, die kommt erst am Freitag.
Wie ist so die Erwartung für den Sonntag? 25.09. 15 Uhr gegen den VfR. Kann ich schon mal kundtun, dass da alle am Alsenweg vorbeischauen, ne?
Ja, da kommt natürlich ein Brett auf uns zu, muss man ganz klar sagen. Die Investitionen, wo die im Sommer getätigt haben, die Transfers, das ist eine Ansage. Ich glaube, die sind der ganz klare Favorit in der Liga. Die haben brutal erfahrene Spieler auf jeder Position, gerade auch Abwehr- und Sechserbereich mit Ex-Zweitliga- und Drittligaspielern. Ja, das ist für unsere jungen Spieler eine schöne Challenge, können sich messen. Wir haben die letzten drei Derbys gewonnen und wir gehen auch ins Spiel, um das Derby zu gewinnen, ganz klar, also so ist es nicht. Und da werden wir sehen, wir werden alles reinhauen. Ich denke, wir haben in dem Sinn eigentlich nichts zu verlieren. Und ja, so sollte eigentlich auch die Marschroute sein, dass wir da mutig reingehen, Bock drauf haben, versuchen die Fans mitzureißen, geiles Spiel zu machen und die Tore zum Sieg zu machen.
Das klingt doch schon mal gut, oder? Also wenn ich Zeit habe, komme ich auf jeden Fall
jetzt auch. Jetzt muss ausverkauft sein, ne? Nach der Ansage.
Ja, nee, also wirklich die Aufforderung an alle. Ich glaube, es gibt ein tolles Spiel und vor allem, wie du sagst, auch der VfR mit guten Spielern bestückt, ne? Also
ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, das wird ein interessantes Spiel für die Zuschauer.
Ja. Genau. Ralf, fällt dir gerade...
Ja, VfR hat ja alle Spiele... Ich gehe mal hier ans Mikro. VfR hat ja alle Spiele bisher gewonnen. Also das ist ja schon eine Ausnahmemannschaft, würde ich sagen. Wie schaut es denn aus... so grundsätzlich mit den ganzen, mit der U23, seid ihr denn mit allem Rahmenbedingungen zufrieden, Trainingssituation etc.? Gibt es Wünsche, wo ihr sagt, Mensch, da müsste sich noch was verbessern?
Es gab am Anfang der Saison ein bisschen Probleme mit den Plätzen. Wir haben in der Rückrunde die super Bedingung, dass wir viermal im Stadion trainieren konnten, auf dem Rasen, wo wir auch spielen. Jetzt war es so, dass wir den Platz mit der U19 bzw. Jugend auch teilen und wir gesagt bekommen haben, wir trainieren zweimal im Stadion plus Spiel. Wir haben uns jetzt alternativ darum gekümmert, dass wir in Waldstadt auf dem Rasen trainieren können, weil bei uns die Kunstrasenplätze sehr alt sind und da ist auch das Verletzungsrisiko sehr hoch. Und dann waren die Spieler auch immer, hatten muskuläre Probleme fürs Wochenende und deswegen haben wir uns da bemüht. So haben wir jetzt viermal die Woche Rasen gehabt. Ansonsten, wir haben super Bedingungen. Die Jungs können sich nicht beschweren. Wir haben einen Mannschaftsarzt, den Costa, wie die erste Mannschaft. Wir haben Reha mit Sebastiano, Reha-Zentrum. Wir haben zwei Teammanager, die kümmern sich um MRT-Termine, Reha. Es gibt Essen, Verpflegung am Spieltag. Die haben Wärmebecken, Eistonne, die können regenerieren. Die, ja.
Wie Profis.
Die haben wirklich alles, was man braucht. Also da können die sich nicht beschweren.
Okay. Also den Kunstrasenplatz, wo ihr trainieren müsst, den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen im Live-Spiel. Das ist wirklich ein
Teppich, sage ich mal. Der kam, als ich in der U13 war. Okay. Da kam der. Also vor 15 Jahren. Da habe ich in der U13 noch drauf gekickt.
Sehen und spielen ist immer noch was anderes. Ja, man muss auch mal drauf sein. Ja. Ich glaube, dann ist es schon wieder was anderes.
Wenn ich man hatte den das Vergnügen auf dem Platz auch schon.
Dann weißt du ja Bescheid.
Ich sage, von außen sieht das schon übel aus.
Ja.
Tatsächlich so.
Wenn man drauf geht, ist es noch schlimmer.
Ist das ein ständiges Problem, dass ihr dann im Waldstadt oder nicht mehr im Stadion so oft trainieren dürft?
Nee, das ist halt intern so. Der ist auch als Reserveplatz, wenn die Profis mal rübergehen oder irgendwie.
Aber da trainiert ihr nicht auf dem Platz der Profis, also der
Trainingsplatz? Nee. Da war es einmal, dass wir ausnahmsweise mal drauf durften. Mhm. Also da habe ich den Tim dann gefragt. Aber ansonsten ist in der Regel das Stadion unser Platz. Wo wir zweimal drauf dürfen, jetzt wo das Wetter noch so gut war, haben wir uns dann um einen Alternativplatz bemüht und das hat jetzt super geklappt, haben Top-Bedingungen, jetzt Richtung Winter wird es öfters auf Kunstrasen hinauslaufen, das ist auch nicht zu verhindern.
Okay, da wollte ich noch fragen, genau wegen Training, wenn die Jungs bei den Profis mit trainieren die dann trotzdem noch bei euch mit? Heißt das, die machen Zusatztraining dann?
Das ist immer in Absprache, also meistens ist es dann so, wenn sie dann einmal an dem Tag trainiert haben, 14 Uhr, dass sie nicht mehr bei uns um 18, 19 Uhr trainieren, also das ist dann so, dann haben sie eine Einheit. Und ansonsten ist das immer in Absprache, kann auch mal sein, dass die dann vielleicht Abschlusstraining bei den Profis mitmachen um 10 und dann um 11 nochmal bei uns, weil es halt einfach, weil die Spieler gebraucht haben fürs 10 gegen 10, dass sie was Taktisches machen können, aber das ist eigentlich eher die Ausnahme.
Und du sagst, mittags um 14 Uhr, da hat eigentlich nicht jeder Zeit. Wie machen die das? Also arbeiten die nicht? Sind die dann eher Studenten? Oder?
Naja, bei uns sind viele Jungs Studenten. Oder der Flo Butcher, der kam jetzt aus der A-Jugend, der hat gesagt, er will sich ein Jahr voll auf Fußball konzentrieren, wo er jetzt bei den Profis auch die Vorbereitung komplett gemacht hat und alles. Ansonsten, klar, haben wir viele, die auch eine Ausbildung machen und dann vormittags nicht können oder sich mal frei nehmen und irgendwie das hinbekommen, so wie der Nils Anhölscher, der ist bei der Sparkasse. Deswegen, der Chang Lee ist zum Beispiel in der Sprachschule, der ist ja aus Südkorea, deswegen war der da flexibel. Manche Spieler sind es dann eben nicht, also genau. Okay.
Dann, wenn wir es gerade von Berufen haben, was macht ihr im Moment noch neben dem Fußball und was habt ihr vielleicht noch vor, also auch Trainerschein, ist das eine Karriere für euch, die ihr euch vorstellen könnt beide?
Absolut, ja, ich bin schon 3 Jahre jetzt tätig. Als Co-Trainer habe ich es natürlich auch parallel gemacht in Homburg und natürlich den nächsten Step zu machen, die nächste Lizenz zu machen.
Welche hast du im Moment?
Auch die B-Lizenz, also jetzt angefangen, habe 3 Jahre jetzt schon die B-Lizenz und eigentlich wollte ich ja noch spielen, das war echt mal der Plan, aber ich wollte ja nicht so früh aufhören, aber wie gesagt, dann kam natürlich das zustande hier mit Nico und dann wusste ich, okay, ich komme aus der, meine Frau kommt eher aus der Region, ich komme eher aus, darf ich nicht ansprechen, Offenbach. Aber es ist natürlich immer noch näher als jetzt zu Homburg und dann hat es auch gepasst. Und ja, das ist auf jeden Fall erstmal auch hier Fuß zu fassen, auch hier den nächsten Step zu machen mit den Jungs und mit dem Verein und dann auf jeden Fall dann auch die Lizenz dann weiterzumachen.
Aber du hast ja zwar in Offenbach geboren, aber ganz lange für die U-Mannschaften der Eintracht gespielt, ne?
Genau, richtig. Also nie für Offenbach gespielt, wenn ihr das wissen wollt. Ich habe immer nur für die Eintracht gespielt und dann, damals wurde die Eintracht aufgelöst. Ja, und dann war ja das Jahr, wo ich dann hergekommen zum Waldhof und war jetzt dann 4 Jahre hier.
Okay, du warst nicht der Einzige, glaube ich, der mal in Frankfurt gespielt hat. Du hast noch andere Mitspieler, ne?
Ja, nicht so mal. Hassan Amin, ne? Genau. Hassan Amin habe ich noch gehabt. Und den haben wir noch. Ja, der eine oder andere spielt jetzt auch in der Oberliga und der anderen in der Regionalliga. Aber ja, mit Hassan, mit Yannick, die waren auch noch. Seitdem kennen wir uns schon.
Und Nico, bei dir, wie sieht es da mit Trainer oder mit beruflich aus?
Also kann ich mir absolut vorstellen. Bei mir ist es so, ich wurde ja letztes Jahr erst fertig mit der B-Lizenz. Aufgrund von Corona war ich da 1,5 Jahre ausgebremst, weil jeder Lehrgang auf einmal abgesagt wurde. Ich glaube, im Saarland ging das online, ja?
Wir haben es im Saarland haben wir das gehabt, dass Spieler von Saarbrücken, Spieler von Elversberg und Spieler von uns in Homburg waren und das alles online war. Also wir haben Glück gehabt, sag ich mal.
Bei mir war das ausgebremst, ich musste da ewig warten. Ich mache das auch schon, ich glaube, seit 2000, in der Saison, wo wir beim Gerd Deiss, habe ich dann schon hier in Käfertal, wo ich auch wohne, Jugendtechniktrainer gemacht, da ein bisschen schon was gemacht als Trainer und habe dann die Lizenz gemacht und dann als spielender Co-Trainer letztes Jahr eingestiegen und Scout. Und dann hat sich das so ergeben und es macht super Spaß. Ich kann mich da entfalten, kann was ausprobieren. kann was ausprobieren mich entwickeln, über den Tellerrand hinaus gucken. Habe auch im Januar mal in dem NLZ hospitiert und das macht einfach super Spaß. Wir lernen da jeden Tag selbst, versuchen das Beste zu machen. Und natürlich will ich die nächste Lizenz machen, aber das wird jetzt vom DFB ein bisschen schwer. Da muss man erstmal 2 Jahre arbeiten, Erfahrung sammeln und dann kann man die nächste Lizenz machen. Ich glaube, die kostet jetzt auch 13.000 oder so von der A-Lizenz vom DFB.
Ja.
Also es ist schon sehr teuer und auch erschwert und man muss schon lange damit rummachen, ja.
Okay, das klingt tatsächlich also nach einem langen Weg, bis man da dann ganz
gut jetzt schon, ja.
Ist wahrscheinlich nochmal verlangt, dass man auch eine gewisse Erfahrung mitbringt.
Dann geht man eigentlich direkt in Rente, wenn man den Fußballlehrer hat.
Okay. Das heißt, wenn man überhaupt noch reinkommt.
Noch reinkommt, darf man nicht vergessen. Für Trainerposten, die sollen mit 20 am besten anfangen. Ja?
Genau.
Okay. Ja, heißt ja nicht jeder Matthäus, der das wahrscheinlich günstiger bekommt. Keine Ahnung. Wir haben auch ein paar Fragen aus dem Forum. Kader Schmidt und Wilmar Santos haben Fragen gestellt. Da fangen wir mal bei dir an, Daniel. Da fragt, du hast sein Lieblingsauswärtstor geschossen bzw. geköpft. Weißt du noch, welches gemeint sein könnte?
Klar, in Offenbach.
Genau. Ja,
2 Minuten vor Schluss.
2 Minuten vor Schluss ist natürlich immer besonders toll. Kennst du auch noch Marc Gallego? Sagt er es noch was?
Ja.
Genau, ja. Der hat quasi eine ähnliche Geschichte, hat auch mal in Offenbach ein wichtiges Tor erzielt. Ja. Ne? Wie war das, wie ist das für euch eigentlich? Ich fange mal bei dir an, Daniel. Das ist nämlich auch eine Frage hier aus dem Forum. Als Spieler oder jetzt auch als Trainer, wie nehmt ihr das so wahr, das Ganze drumherum, also Stimmungen in sozialen Netzwerken, Foren, Facebook etc.? Habt ihr da ein Auge drauf? Interessiert euch das gar nicht? Wie nehmt ihr das wahr?
Als Spieler, klar ist man das drumherum. Wenn man auf dem Platz ist, ja, das Einzige, was man vielleicht hört, wenn man sich warm macht, dann hört man das ein oder andere nette Wort, in Anführungszeichen. Wenn man vor allem auch in Offenbach spielt. Aber sobald man dann quasi dann das losgeht, der Schiri pfeift, dann vergisst man, also so ist jetzt so bei mir gewesen, dass ich einfach alles drumherum vergessen habe. Klar, meine Mitspieler und der Trainer, aber den Rest habe ich ausgeblendet gehabt. Und Facebook, Instagram oder alles Soziale, klar, als junger Spieler will man natürlich immer noch lesen, was schreiben die anderen über die Partie, über den Spieler gerade selber auch. Mhm. Und es ist schon schlimm geworden oder schlimmer geworden wie früher, sage ich mal. Da wird ja wirklich alles kommentiert und jeder Furz wird wirklich kommentiert. Und gerade als junger Spieler ist es natürlich auch, wie steht man dazu, nimmt man das mit, nimmt man das persönlich auch, ja, das muss man irgendwie auch ausblenden dann auch, aber jetzt so als Trainer, ja gut, in Homburg war es jetzt auch so, dass ein oder andere jetzt was dazu geschrieben hat über die Partie und bei Waldhof müsste ich jetzt sehen, aber ich bin da jetzt ein bisschen gelassener, ja klar, mit der Erfahrung, mit der Reife auch, ja, und sowieso keine Zeit, Frau und Kind zu Hause, hat man sowieso keine Zeit fürs Soziale. Internet aber das blendet man eigentlich aus jetzt, wenn ich jetzt Trainer bin, eher weniger oder kaum.
Und bei dir, Nico?
Ähnlich als junger Spieler ist man da vielleicht irgendwie ein bisschen anfälliger. Mittlerweile würde ich es gelassener sehen, aber ich lese auch ehrlich gar nicht mehr. Mich interessiert es gar nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich hole mir so die Meinung, oder was mich interessiert, ist so das Feedback von meinem Umkreis, Trainerteam, Torwarttrainer, wie siehst du das? Lass mir auch gerne mal sagen, ey, wenn er das anders sieht, lass ich mir sagen, ey, ja, da hast du recht in dem Moment, hätte ich vielleicht anders machen können, also ich bin da auch sehr offen, oder von meiner Familie, von meinem Bruder, und da ist mir das Feedback wichtig, das, was andere schreiben, ist mir eigentlich relativ Schnuppe, muss ich ehrlich sagen.
Okay, du hast gerade Trainerteam gesagt, ich mache jetzt einen kleinen Sprung, entschuldigt, aber würde mich schon interessieren, habt ihr auch verschiedene Trainer in eurer Laufbahn gehabt, wen würdet ihr so jetzt als euren Lieblingstrainer bezeichnen? Daniel, vielleicht hast du.
Ich hatte schon viele Trainer, aber mit Bernhard war wirklich schon Mhm. Einer, den ich wirklich, einer der besten Trainer, den ich hatte.
Okay, was hat es ausgemacht?
Ich fand einfach seine Persönlichkeit, das, was er ausgestrahlt hat, mhm, seine Ruhe vor allem, ja, auch wenn es mal hektisch war, seine Ruhe. Das, die einzigen Gespräche auch, die er geführt hat, das war einfach, was ich auch immer gesagt habe, wenn ich irgendwann mal Trainer werden will, dass ich, nehme ich das mit. Ja, und das war auch wichtig, gerade für junge Spieler ist es immer wichtig, wie geht es den Jungen heute? Was habt ihr gemacht? Ja, die Gespräche einfach mal kurz, einen Smalltalk zu halten, nicht nur über Fußball zu reden, auch wie war dein Tag? Und das hat der Bernhard auch sehr, sehr gut gemacht. Und klar, ich hatte auch noch viele Jürgen Luginger, ich weiß nicht, vielleicht sagt das euch.
Ja,
den hatte ich auch in Hamburg, war auch sensationell. Und ja, waren eigentlich die beiden, wo ich sage, top Charakter, auch Persönlichkeit und immer ein offenes Wort gehabt, auch für die Spieler.
Bei mir sind es ehrlich gesagt mehrere. Also ich hatte auch sehr viele, gerade in der Jugend in Hoffenheim, war das aktuelle Bayern-Trainer-Duo Nagelsmann und Zembrot. Zembrot war damals aber Cheftrainer, Nagelsmann war erst 23, war Co-Trainer. Taifun Korkut war unser U17-Trainer dann, wo ich sage, ey, auch cool, sehr menschlich, spielerischer Ansatz, hat uns sehr viel gelehrt, fand ich cool. Und dann im Herrenbereich, klar, Kenan, wo ich 3 Jahre drunter gespielt habe, Marcel dann ein bisschen länger, auch mit Sandhausen noch, wo er selbst weiß, dass er am Anfang vielleicht uns ein bisschen gequält hat, weil er noch nicht so die Trainingsbelastungssteuerung hatte, wo er selbst drüber lacht und wir jetzt im Nachhinein auch lachen können, ja. Aber dann am Ende dann auch fand ich ihn richtig stark und ich habe auch beim Bernhard ab und zu mittrainiert, wo ich mich mal fit gehalten im Sommer fand, muss ich auch ehrlich sagen, super Trainer, auch was Dani gerade gesagt hat, wie er eine Mannschaft führt, ruhig und auch die Gespräche, auch was ich von Marcel gehört habe. Und ja, die würde ich jetzt eigentlich so nennen, schon top.
Könnt ihr euch vorstellen, wieso der Bernhard bisher jetzt keinen Job mehr nach Würzburg bekommen hat? Also weil ihr lobt ihn ja beide gerade.
Ja, vielleicht hat er vielleicht das ein oder andere auch abgelehnt. Also muss man ja auch sagen, das kriegt man dann vielleicht auch nicht mit. Dass er sagt, ey, nach Würzburg, da hat er ja eine Mannschaft übernommen, die ganz im Keller stand und vielleicht auch gar nicht funktioniert hat. Dass er dann sagt, das macht er vielleicht nicht nochmal. Und dann hat er vielleicht 1, 2 Anfragen in der Richtung gehabt. Weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich würde es ihm wünschen, weil es echt, wie es Dani gesagt hat, ein super Trainer ist.
Ja, man hat auch gesehen damals beim Bernhard, dass die Mannschaft halt sich wirklich zerrissen hat. Ich denke, das hängt auch schon mit dem Trainer zusammen. Und ich kann mich erinnern, als der Bernhard Rares hier bei uns war, hat er auch gesagt, dass er eigentlich nicht mehr in der Ferne arbeiten will. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nochmal ein Grund ist, warum er jetzt keine Anstellung jetzt aktuell hat. Genau. Gut.
So, ihr habt ja jetzt über verschiedene Trainer gesprochen. Also was für Trainertypen würdet ihr euch einordnen? Auch eher die ruhige, gelassene Art oder mehr so die Jürgen Klopp, ich bin an der Seitlinie und renne hin und her Art?
Also wir sollen uns selbst einschätzen.
Ja.
Dani, fang du mal an.
Also das ist so ein Mix. Ja, klar, jetzt als Co-Trainer, sage ich mal, ist man eher mal ein bisschen dahinterstehend. Ja. Und auch der Ruhige. Aber ich weiß, ich hatte auch einige Momente gehabt, wo ich natürlich auch mal vor Wut geplatzt bin und wo ich mir auch die eine oder andere gelbe Karte auch geholt habe in der Verbandsliga. Aber so, wie ich mich jetzt einschätzen würde, ja, als Spieler war ich emotionaler, war alles jeden Scheiß kombiniert, sage ich jetzt mal. Aber so als Trainer ist man, wie gesagt, auch ein bisschen ruhiger. So ein Mix, würde ich sagen. Ruhiger, aber dann auch emotional mitgeht, auch von außerhalb, auch die Jungs ein bisschen auch zu sagen, ey, der Trainer ist auch außerhalb, ich will die Jungs mitziehen. Ich mache auch die paar Meter, das ist auch egal. Aber so, dass die Jungs auch ein Gefühl haben, ey, krass, der Trainer sitzt nicht nur da. Auf der Bank gibt es ja auch der eine oder andere, die hocken da auf der Bank und sind auch so auch ein super Charakter oder auch so die Persönlichkeit, die Männer, die auch auf dem Platz auch sitzen und so ein Mix zwischen Ruhe und emotional.
Kurze Zwischenfrage, also weil du es gerade so schilderst, wie ist es so als Spieler gewesen für dich jetzt, weil du sagst, du willst dann als Trainer auch ein bisschen mitgehen, dass du die Spieler mitziehst. Wie hast du das als Spieler empfunden, wenn der Trainer jetzt draußen wieder sich verhalten hat auf der Bank?
Ja, positiv oder negativ? Weil
nein, ich meine, es gibt ja Trainer jetzt beispielsweise, die einfach nur sitzen oder die relativ wenig, also der Paddy zum Beispiel war meistens ruhig und ein fairer Sportsmann auch, was ich ja auch toll finde, aber es gibt dann andere, die sind wie ein Rumpelstilzchen und handeln sich viele gelbe Karten ein, jetzt vielleicht der Kölner bei 1860 jetzt bei der dritten Liga als Gegenbeispiel. Wie hast du es als Spieler wahrgenommen?
Als Spieler, ja, klar, man merkt es, die eine oder andere Situation merkt man schon, dass dann der Trainer dann auch kurz vorm Ausflippen ist oder auch mitgeht halt. Und, aber im Spieler oder im Spiel fokussiert man sich eher auf sich selber, beziehungsweise auch drumherum ums Team. Was macht mein Mitspieler? Kann ich meinem Mitspieler helfen? So Sachen unterstützen. Das ist eher auf der Bank, hat man vielleicht einen kurzen Blick, ja, aber als Spieler, sage ich mal, hat man immer noch den Fokus auf dem Platz, ja.
Okay, und Nico, wie schätzt du dich ein?
Ich fand mal richtig cool, der Satz, das hat der Jürgen Klopp gesagt, er wollte immer der Trainer werden, wo er früher gern gehabt hätte als Spieler. Und das fand ich immer ganz cool. Und deswegen, mir war es dann einfach wichtig, dass ich sage, wir haben beide das vor 8 Jahren oder so durchgemacht, dass wir gerade aus der Jugend rauskamen, bei dir 10 Jahre, junger Spieler. Und dann war es oft so, dass der Trainer nicht mit dir gesprochen hat. Gerade dann wird ein Profi vor die Nase gesetzt oder so. Und da wollte ich komplett anders sein. Da habe ich gesagt, okay, ich möchte den Jungs immer helfen, ja, so ein Begleiter sein, denen sagen, hey, da kannst du dich verbessern, das und das musst du machen, auch für die Jungs, die gerade hinten dran sind, mach das und das und das, das erwarte ich von dir, da kannst du dich steigern, dann hast du gute Chancen zu spielen, dass sie einfach klar an die Hand bekommen, ja, was kann ich verändern, damit ich Chancen habe zu spielen oder besser werde. Und deswegen würde ich mich da schon sehr als kommunikativen Trainer einschätzen, bin aber auch trotzdem sehr emotional und auch am Spieltag habe auch die eine oder andere gelbe Karte schon gefangen und mich mit anderen Trainerkollegen angelegt. Da bin ich einfach komplett im Modus und will auch gewinnen und versuche die Jungs mitzureißen und positiv zu pushen. Aber außerhalb vom Spieltag, so im Alltag rum, versuche ich schon viel mit den Jungs zu reden oder mal den Abend vom Spiel abends telefoniere ich mal mit einem Spieler und rede viel mit denen und wie es denen geht, höre in die Mannschaft rein und frage auch mal, wie die das sehen, wollen die vielleicht anders spielen, dass die mit Überzeugung auf dem Platz sind und nicht wir denen irgendwas vorgeben oder so. Von daher denke ich schon, dass wir für die jungen Spieler sehr kommunikativ sind und so muss es auch sein, denke ich. Und da fühle ich mich auch wohl in der Rolle.
Okay. Welchen Einfluss hat man eigentlich während des Spiels als Trainer oder ja, als Trainer überhaupt? Hat man da überhaupt einen Einfluss?
Ja, ich denke mal, bei uns in der Liga, wo die Spieler einen draußen hören, genau, schon viel. Gerade wenn bei uns kommt es öfters vor, dass die Jungs vielleicht vergessen, gerade umzuschalten, Restfeldverteidigung, wo Dani dann im Spiel jetzt mehr darauf achtet, dass wir nicht so anfällig für Konter sind. Oder Pressing vorne, wenn ich das dann einleite und draußen brüll, dann wissen die schon Bescheid, dass sie jetzt da marschieren müssen. Sonst, wenn ich da ruhig sitzen würde, wird der ein oder andere vielleicht noch ein bisschen schlafen beim Pressing. Oder andere Situationen, da kann man schon viel eingreifen, auf jeden Fall.
Okay.
Ja gut, also noch eine kurze Frage jetzt zu Cello, zu deinem Bruder, weil das auch eine Frage hier aus dem Forum ist, wollen wir die auch noch reinbringen. Was traust du der Mannschaft, der ersten Mannschaft noch zu für diese Saison?
Gut, also die sind ja absolut im Rennen. Vom Punktestand her ist es ja nicht so, dass man irgendwie katastrophal gestartet ist oder überragend. Also man steht da in Schlagdistanz zu den ersten Plätzen. Klar ist auch, dass schon ein paar neue Spieler gekommen sind, wo die neue Achse verlaht hinten weg, neuer IV, dann hattest du Verletzungspech, dann musste der Riedel erst rechts spielen, jetzt spielt er wieder innen. Jetzt hat Hügi mal gefehlt, Baxter, Bahn, Taz, die müssen sich auch erst ein bisschen finden. Jetzt kam noch mit Caterell, der ist noch nicht fit. Ich denke mal, wenn der 100% fit ist, ist es auch eine super Verstärkung noch dazu für den Angriff. Und solange die da in Schlagdistanz sind und dann komplett ihren Rhythmus haben und auch alle topfit sind, denke ich, dass wir da eine gute Rolle spielen können, auf jeden Fall.
Daniel, was denkst du?
Ich sehe es genauso wie Nico, absolut. Also hat alles gesagt.
Also ihr verfolgt auch natürlich alles, was so mit der ersten Mannschaft zusammenhängt, nehme ich an. Ne? Genau. Ist es eigentlich so, habt ihr noch Kontakt mit ehemaligen Spielern aus der Zeit jetzt beim Waldhof?
Ja, klar, mit Nico haben wir jetzt mal ab und zu mal geschrieben, mit Marcel habe ich auch mal geschrieben gehabt. Ja, ich habe ihn sogar mal besucht gehabt, wo die in Saarbrücken waren. Da habe ich ihn in einem Hotel besucht gehabt. Wir haben mit Gianni einen Korte schreiben wir mal, mit Hassan Amin.
Jetzt nicht mehr wegen VfR.
Ja, auch mit Mali, ja, jetzt, nicht mehr. Ich muss sagen, vorhin habe ich schon mit Hassan telefoniert und sagte, seid ihr schon heiß auf Sonntag? Sagst du, ja, sei froh, dass du nicht spielst. würde ich mich einwechseln lassen, würde ich umhauen. Nee, aber ja, mit einem oder anderen hat man noch Kontakt, mit Scholle, sogar mit Alban Sabah.
Stimmt, ja.
Mit dem habe ich noch sehr, sehr guten Draht.
Okay.
Ja, der Scholle hat sich auch durchgesetzt in Steinbach. Ne?
Genau, richtig.
Ja. Da fällt mir ein, als wenn wir gerade die alten Namen hören, so hatte ich schon das Gefühl, unter Bernhard Rares auch oder von Kenan angefangen bis über Gerd Deiss, kurz Michael Fink und dann eben zum Schluss Bernhard Rares, dass also diese Mannschaft damals schon, also ich gehe seit 38 Jahren zum Waldhof, das war schon irgendwie eine ganz besondere Zeit. Also ich hatte das Gefühl, die Mannschaft, so eine Einheit habe ich vorher nie erlebt und bisher auch nicht mehr erlebt.
Absolut. Also ich denke mal, so das zweite Jahr, wo dann der Hanno dazu kam, genau. Ne? Hanno und Finko, so in dem, da hat sich wirklich was entwickelt, wo du sagst, ey, das war so ein eingeschworener Haufen, da ist jeder für den anderen da gewesen, dann schießt man ein Tor, die ganze Bank rennt quer über den Platz. Das war schon...
Necker Els,
ja, Last-Minute-Treffer genau. vom Hanno.
Von 30 Meter, 40 Meter
Hanno geschossen. Abstand, genau. Ey, das war Wahnsinn, wirklich. Das war so eine geile Zeit, wo wir zusammen hatten. Und deswegen sind wir da auch, ich glaube, sowas schweißt zusammen. Und da ist man einfach auch so, dass man sagt, ey, da gibt es Freundschaften fürs Leben teilweise. Also auch mit Scholle sind Marcel und ich noch sehr gut. Yannick Sommer noch. Ali sieht man ja hier noch rumschwirren. Gianni, wie es gesagt, Alban Sava, dann Söcki, Philipp Förster, da sind ja so viele Spieler. Also wenn du die siehst, dann nimmst du dich in den Arm und so, dann ist alles top. Oder auch mit dem Kenan, mit dem Trainer genauso. Oder Klaus Heitz, der Co-Trainer war, der ist jetzt in Hettesheim Co-Trainer, den siehst du dann. Ja, das macht einfach Spaß. Das war schon eine coole Einheit. Und ich glaube, der Grundstein war dann damals im zweiten Jahr beim Kenan. Und dann ist irgendwie immer der Kern geblieben oder so, die wichtigen Spieler, die Mannschaft zusammengehalten haben, und dadurch wurden die neuen Spieler immer integriert und es ist einfach so geblieben und das war echt top.
Wir hatten ja in der Zeit auch ganz viele Spieler hier, die immer wieder erzählt haben, wenn sie gekommen sind und dann erstmal singen mussten und so weiter. Also ich hatte schon das Gefühl, das war wirklich besonders und hatten auch die darf man das ansprechen, die vergeigten Relegationsspiele was damit zu tun, also dass man da erst recht so nochmal diesen...
Die erst recht Mentalität hatte. Ja. Das hat man auch nicht jetzt von den Spielern, auch von außerhalb, ja, dann. Ich kann nur einen erwähnen, unser Teammanager, der George und den Gino, wie die immer nach den Relegationsspielen immer gesagt haben, ey Jungs, wir waren alle in der Kabine, wir haben geheult, wir waren traurig. Und es waren halt die Leute, die reingekommen sind, ey Männer, jetzt erst recht, ja, Kopf hoch, wir fangen nächstes Jahr an und gehen genauso hin nächstes Jahr und steigen nächstes Jahr halt auf. Ja, und es waren dann so Leute. Dann sind wir im zweiten Jahr nicht aufgestiegen, aber das sind genau wieder die Leute gekommen und gesagt, ey, Kopf hoch, wir packen es. Im dritten Jahr dann. Und dann haben es auch nicht gepackt im dritten Jahr.
Ja,
war das so? Aber trotzdem, das waren immer Leute, die immer dann gepusht haben, ja, und positiv immer. Und es war auch schwer, aber ich muss auch sagen, auch schwer für mich, ja, dreimal da zu sein und uns nicht gepackt zu haben.
Ja.
Aber es waren immer außerhalb immer die Jungs, die immer gesagt haben, komm, jetzt erst recht. Und das war dann halt immer so ein Grundstein, immer wie Nico dazu sagt, ein Grundstein so, dass die Jungs immer besser geworden sind. Man konnte die Jungs halten und dann immer punktuell. Und dann hat man dann auch das Ziel erreicht dann auch.
Ich glaube, das ist auch wirklich wahrscheinlich einmalig. Also man erlebt es ja oft, wenn man jetzt so Fußball verfolgt, auch andere Mannschaften. Da schafft es eine Mannschaft in der Relegation, hat Pech, ja. Unglück irgendwie. Und dann brechen die meistens in der Folgesaison zusammen, schaffen das nicht mehr. Und dass wir das also viermal hintereinander quasi vorne sehen, ja. Das ist ja schon sensationell.
Absolut, diese Beharrlichkeit. Die gibt's ganz, ganz selten. Und das, klar, das wird ja auch vom Trainer vorgelebt, ob es dann der Bernhard dann am Ende war, wo es dann auch geklappt hat. Da warst du ja dann dabei. Ich war nur die ersten zweimal dabei. Den Rest habe ich mir gespart. Die Heimfahrt nach Meppen, die hat mir gereicht. Ey.
Ja, traumatische Erinnerung.
Ja. Ja, auch die Fahrt nach Röding. Im Nachhinein war schon hart. Hm.
Nee, wir haben das auch, also wir haben auch Fahrten da jeweils hingehabt, von Lotte angefangen über Meppen und über den Wahnsinn. Klar, wir haben nicht gespielt, aber wir haben das...
Naja, Rückfahrt nach Lotte war ja okay, da haben wir 0-0 gespielt, war ja alles okay.
Da war noch alles
okay. Nach Meppen war die Rückfahrt beschissen.
Also Meppen war...
Das war das Schlimmste.
Ja, das stimmt.
Da war auch wirklich, wie lange sind wir gefahren? 7 Stunden oder was war das? 7 Stunden Totenstille im Bus, wirklich. Also, da ging gar nichts.
Ja. Okay, kommen wir zu was Erfreulichem. Hier fragt einer im Forum, wie oft bist du schon für deinen Bruder aufgelaufen und...
Wie oft
du das Trikot schon anhattest von deinem Bruder, wie du in Wirklichkeit gespielt hast?
Letztens, wo er gegen Meppen letztes Jahr Doppelpack gemacht hat und Assist, das war ich. nee, Spaß. Spaß, nicht einmal. Einmal, wo ich mich beim Bernhard fit gehalten habe, da habe ich dann ein Testspiel gemacht mit seinem Trikot und die Fans haben es gar nicht gerafft. Das war ganz witzig. Da haben sie so, ey Cello, alles gut, da habe ich sogar noch ein Tor gemacht, dann reingerufen und Marcel saß gemütlich auf der Bank. Und, ja, das war ganz witzig.
Als ihr relativ frisch bei uns wart, hat mein Sohn mich darauf aufmerksam gemacht, dass der eine die Frisur eben nach rechts, der andere nach links hat. Also ja, die M- und die N-Frisur hat er das tatsächlich genannt und seitdem habe ich euch nicht mehr verwechselt.
Ja. Clever.
Gut aufgepasst.
Ja, gell? Und der war damals 8 oder 9. Also echt gut gemacht.
Manche kriegen es heute noch hin.
Ja, mit Mütze ist es ein bisschen schwer.
Es gibt hier noch eine lustige Frage aus dem Forum. Und zwar, du hattest wohl mal einen Sportstudio-Auftritt an der Torwand zusammen mit Max Kruse. Und die Frage hier aus dem Forum ist, hat es mit dem gemeinsamen Trip nach Las Vegas eigentlich geklappt? Erste Frage. Zweite Frage, falls du noch Kontakte bestehen, kannst du ihn nach seiner Freistellung zum Waldhof lotsen?
Die ist gut, die Frage. Also nein, ich war nicht mit ihm in Vegas. Also es war ja so, ich habe gesagt, Backstage habe ich ihn gefragt, so hey, wie sieht's aus? Wenn ich dich abziehe, gehen wir zusammen pokern. Dann hat er gesagt, ja, okay. Dann kam er nach dem Ding, hat er gesagt, so, ey, kannst mich anrufen, wir können auch mal so quatschen und so, vielleicht machen wir es auch so. Ist dann aber nicht zustande gekommen. Marcel und ich haben uns mal einen Spaß gemacht, haben den beim Essen abends einfach mal angerufen. Der ist auch drangegangen, war auf der Couch. Ich glaube, ich habe sogar die Nummer noch. Ich kann mal anrufen, wenn der Tim Schork mich drum bittet. Für den Winter dann.
Ja. Shisha-Bars haben wir ja genug in Mannheim.
Stimmt.
Kann ich auch bei uns verteilen.
Muss aber erstmal bei uns Spielpraxis sein. Ja. Gegen VfR.
Überraschungskuh, ja.
Gut, dann noch die Frage: Wann sieht man euch auf der Trainerbank der ersten Mannschaft?
Das dauert halt wegen der Lizenz, ne, ein bisschen. Das ist klar. Ansonsten hoffen wir natürlich nicht kurzfristig, weil sonst läuft es nicht bei der ersten.
Genau, gibt es da Fragen aus dem Forum, die wir beantworten können?
Ja, es gab noch eine Frage aus dem Forum, ob du etwas traurig darüber bist, dass deine Karriere wegen Verletzung ausgebremst wurde. Geht es dir heute noch so oder sagst du, nee, das ist jetzt Schnee von gestern?
Das ist eine gute Frage. Also eine Zeit lang war es schon so, dass man sich damit beschäftigt und sagt, so, ey, warum war das so? Und das ist so ein bisschen ja, die Stimmung trüb. Aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich habe jetzt die letzten Jahre genossen, wo ich keine Verletzung hatte, auch wenn es dann nur noch, klar am Ende noch Regionalliga, bin ich in die Oberliga, wo ich auch eine schöne Zeit hatte, ein halbes Jahr mit der Mannschaft vor Corona. Da bin ich jetzt zur zweiten als spielender Co-Trainer gekommen, hatte sehr viel Spaß mit den Jungs und ja, dann habe ich gesagt, ich habe mein Studium abgeschlossen gehabt und habe dann auch gesagt, so jetzt als Trainer dann ab Januar übernommen, habe gesagt, vielleicht soll es auch so sein, dass ich so früh angefangen habe als Trainer und nicht bis Mitte 30 gespielt habe und vielleicht hat das alles seinen Sinn dann im Nachhinein gehabt.
Wissen Sie jetzt, durch die langen Lizenzen, die man, oder die Länge, die man für die Lizenz braucht, muss man früh anfangen.
Ja, genau. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, weil das ist immer toll, wenn also gerade ehemalige Spieler, die auch noch so einen tollen Job gemacht haben und auch beliebt sind, sich so engagieren und bei uns eine Chance ergreifen für ihre Zukunft und auch für unseren Verein natürlich. Wir kommen langsam zum Ende der Sendung. Es ist jetzt schon 9:03. Ich kann nur sagen, am Sonntag geht's ja rund gegen den VfR. Also nochmal zur Erinnerung, Sonntag 15 Uhr, Alsenweg. Wir drücken euch die Daumen. Ich hoffe, es ist ausverkauft. Und
man spielt im Stadion.
Genau.
Ja, nee, ich möchte auch nochmal sagen, also wirklich der unterklassige Fußball ist wirklich in Anführungszeichen, hat immer wieder tolle Überraschungen bereit und ich finde es immer gern, meine Tochter spielt Frauenfußball als Mädchenfußball, finde ich auch immer wieder schön zu sehen und das ist halt noch Fußballwillens, nicht so unbedingt Profisport, ne, wo das nicht mehr ganz so gelebt wird.
Mhm. Genau.
Gut, dann hört ihr uns auch nächsten Monat tatsächlich nicht, weil da das Pokalspiel stattfindet gegen Nürnberg. Den Monat drauf wieder im Bermuda-Funk bei Doppelpass Live on Air. Am Mikrofon waren der Carlo, der Ralf
und der Max.
Tschüss.
Ja, tschüss. Ciao. Tschüss.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein. Du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, ja.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Freund. Du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah. 1907 bis 2007, 100 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben. Wenn ich sag, dass es mir gut geht, der Waldhof in meinem Leben steht. Ich stehe weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse. Diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-schwarz, SVW. Meine Liebe ist so large wie Markus, doch es tut mir so weh, dass ich dich mein Verein nenn. So tief in meinem Herzen trage, doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage. So wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen. Das sind Primo und MJ hier vereint, blau und schwarz.
This is a Radio.
SV Waldheim Mannhof, nee, beim SV Mannheim Waldhof, Waldhof Mannheim.